Ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. Die Bilanzsaison ist in vollem Gange. Wir blicken auf die ein oder andere Zahlenvorlage jetzt natürlich zusammen mit Alfred Maidon.
Machen wir.
Hallo Alfred. Wir starten aber mit einem Unternehmen, das noch keine Bilanz vorgelegt hat. Aber ich habe nachgeguckt, morgen wird BYD die Zahlen vorlegen. Können wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Wir können aber drüber sprechen.
Können wir schon?
Ja, du kannst mal gut maßen, wie sie vielleicht ausfallen.
Nee, das machen wir dann lieber in der nächsten Sendung, dann über die Fakten sprechen.
Aber es gibt Fakten, was den Vorverkauf des neuesten Modells von BYD angeht, den Seagull. Das ist offenbar gut angelaufen, der Verkauf.
Genau, man hat so ein Pre-Sale gemacht. Da hat man innerhalb von 24 Stunden über 10.000 Bestellungen bekommen. Seit gestern ist das Auto konkret im Handel, also auch ganz normal zu kaufen. Und das ist schon ein Auto, das ein Mega-Seller werden könnte. Mich würde es überraschen, wenn nicht. Denn abgesehen davon, dass es, glaube ich, ganz schnittig aussieht so für einen kleinen Wagen, sind die Reichweiten gut, zwischen 300 und 400 Kilometer, je nach Batteriegröße. Das Entscheidende ist eigentlich der Preis. Die günstigste Version ist für knapp 10.000 Euro umgerechnet zu haben. Das wird natürlich schon einschlagen. Und selbst die teuerste Variante mit den 400 Kilometern kostet unter 12.000 Euro umgerechnet. Also wenn so ein Auto nach Europa kommen würde, sicherlich nicht zu den Preisen, aber selbst mit einem Aufschlag von vielleicht 30%, 40%, 50%, dann werden sich die anderen ganz schön wundern. Also ich bin mal gespannt, wie das Auto läuft in China. Das, denke ich, könnte den großen Unterschied machen. Damit greift man dann auch diesen Wuling an, diesen super kleinen Wagen, den ich einmal vorgestellt habe. Also das ist wirklich sehr beachtlich, was BYD da auf die Beine gestellt hat. Und man kann davon ausgehen, dass BYD auch Autos verkauft, mit denen man Geld verdient. Das hat man bisher immer so gemacht. Insoweit bin ich mal gespannt. Die Aktie hat sich ja auch auf den Weg gemacht. Was man hier gar nicht so sieht, sie ist jetzt tatsächlich über diesen Widerstand hier ausgebrochen in Hongkong. Heute Morgen 234 Hongkong-Dollar waren es. Da sind wir jetzt drüber mit 236, wenn auch nur knapp. Also auch der Chart sieht positiv aus. Ich habe es ja oft genug gesagt, wie über die reagiert. Manchmal erst verzögert auf gute Nachrichten. Es gab ja viel Gutes von BYD zu berichten, eigentlich nur Gutes. Jetzt auch noch mit diesem neuen Auto und es gibt auch ein zweites neues Auto. Mhm, es gibt sogar noch ein drittes, das habe ich jetzt nicht mit dabei. Das ist auch interessant. BYD hat jetzt auch die Oberklasse im Angebot. Dieses Auto, der U8, sieht so ein bisschen aus, ja, so G-Klasse mäßig, ist auch vergleichbar, hat 1100 PS. Wer es braucht, kann durch Wasser fahren, kann auf der Stelle drehen. Und kostet umgerechnet 140.000 Euro. Das ist natürlich dann schon ordentlich. Aber das zeigt, BYD hat auch noch einen Sportwagen, den U9, dass BYD jetzt also auch ganz oben in dem Preissegment angreift und auch ganz unten eben mit diesem Kleinwagen. Damit ist man jetzt die ganze Marktbreite abgedeckt. Und da wird man sehen, wie sich das auf die Verkaufszahlen auswirkt, die hier ohnehin schon sehr gut waren. Gerade die Märzzahlen waren sehr gut. Insoweit kann man davon ausgehen, dass auch morgen die Quartalszahlen gut werden. Entscheidend wird sein, ob man die große Profitabilität, die man im vierten Quartal letztes Jahr hatte, ob man die jetzt auch fortsetzen kann.
Gut, dann schauen wir einfach nächste Woche nochmal drauf, wenn die Zahlen dann vorliegen. Können wir drüber sprechen. Da gab es Zahlen. Letzte Woche Mittwoch, wir hatten noch keine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Auch nicht darüber zu sprechen, über die Enttäuschung der Anleger, was die Marge angeht. Denn dir war ja so ein bisschen das...
Ja, das war das Hauptaugenmerk war auf die Marge gerichtet. Denn Tesla hat ja schon zu Jahresbeginn die Preise sehr deutlich gesenkt. Man hat danach sogar noch ein paar Mal die Preise gesenkt. Aber diese große Preissenkung, da war die große Frage, wie wirkt sich das auf die Marge aus? Die kam dann etwas schwächer als erwartet. Erstmals seit langem wieder unter 20% gerutscht. Das Ergebnis pro Aktie war tatsächlich wie erwartet. Insoweit war es eigentlich nicht ganz so dramatisch. Und jetzt wird man sehen, wie das weitergeht mit der Margenentwicklung. Auf jeden Fall die Reaktion der Anleger. Man sieht es ja, da waren wir vor den Zahlen noch bei 180. Jetzt sind wir runter auf 153. Also doch eine ordentliche Enttäuschung. Wobei die Meinungen da unterschiedlich sind. Es gibt eigentlich zwei Lager. Die einen sagen, Tesla muss die Preise senken, weil man sonst keine Autos oder nur noch wenig Autos verkauft. Und die anderen sagen, Tesla macht das proaktiv, um seinen Marktanteil zu vergrößern, um eben auch mehr Autos zu verkaufen. Denn ich kann bei einer gewissen Preisklasse eben nur eine bestimmte Anzahl Autos verkaufen, weil der Markt eben nicht so groß ist. Je tiefer der Preis geht, desto höher wird das Marktpotenzial und desto mehr Autos kann ich verkaufen. Ich glaube eher, dass Tesla die zweite Variante macht. Elon Musk hat auf dem Conference Call gesagt, er möchte sogar so weit gehen, dass die Marge Richtung Null geht, wenn er dann die massiven Autos verkaufen kann, weil er dann später mit den Robotaxis das Geld wieder reinholen kann. Ich finde, es ist grundsätzlich der richtige Weg, erstmal auf den Markt zu gehen und dann auf die Profitabilität zu achten. Wobei Tesla eigentlich in der Vergangenheit beides ganz gut parallel hinbekommen hat. Jetzt gibt man eben ein bisschen mehr Gas auf der Volumenseite und das zu Lasten der Marge. Das finde ich ist in Ordnung, wenn man das nicht zu weit treibt. Das wird man jetzt sehen. Ich finde, dass dieser Preisrutsch zu stark ausgefallen ist, denn Tesla hat ja noch einiges in petto. Der Cybertruck kommt dieses Jahr, der Truck kommt und wie gesagt, die Marktanteile werden jetzt eher wachsen als schrumpfen. Mhm. Das Problem sehe ich ganz klar, wie auch viele andere, eher bei den anderen Herstellern, die jetzt natürlich wirklich zu leiden haben, die ja ohnehin ihre Autos mit Riesenverlusten verkaufen und jetzt die Wahl haben, entweder, wie es einige sagen, wir reagieren nicht auf die Preissenkung, dann verkaufen sie eben noch weniger Autos oder sie reagieren auf die Preissenkung und machen noch mehr Verlust pro Auto. Mhm. Also da sind die Probleme doch eher bei den anderen.
Wir gucken auch gleich noch auf den anderen, aber vorher noch ein kurzes theoretisches Szenario. Wenn man jetzt oder vor ein paar Tagen auf fallende Kurse auf einen Tesla Short gesetzt hätte, wäre deiner Meinung nach, was würdest du dazu sagen?
Jeder kann machen, was er will. Also ich meine, jeder ist seines Glückes Schmied und seines Geldes auch. Wir waren natürlich richtig. Ich meine, zumindest bis jetzt ist es bei solchen Sachen immer eine Frage des Timings. Man kann auf fallende Kurse bei Tesla viel Geld verdienen. Die Aktie war bei 400, ist auf fast 100 gefallen. Da hätte ich einen Haufen Geld verdienen können. Man muss natürlich dann auch hier irgendwo den Ausstieg hinbekommen. Soweit jeder kann spekulieren, aber ich halte eigentlich nicht viel von Short-Spekulationen. Und ich würde jetzt, wenn ich irgendwelche Short-Spekulationen eingehen würde, sagen wir mal langfristiger Natur, dann sicherlich bei anderen Herstellern und nicht bei den einzigen beiden, die ich glaube, es schaffen werden, Tesla und BYD, im Elektrobereich wirklich massive Marktanteile, die sie ja schon haben, zu verteidigen. Und ich glaube, die anderen haben eher das Problem, Marktanteile zu gewinnen. Also da würde ich Short-Spekulation doch eher bei anderen Herstellern machen.
Dann schauen wir auf einen der anderen, die du wahrscheinlich gerade mit im Hinterkopf hast, NIO. Die sind auch im 12-Monats-Tief gefallen wieder, gestern oder wann es war.
Das ist wirklich verheerend. Das Interessante ist, dass ein weiterer chinesischer Wettbewerber, Xiaopeng, da hat der Firmenchef gesagt, es werden nur 10 Autofirmen überleben. Und zwar nur Autofirmen, die in der Lage sind, Stückzahlen von 3 Millionen pro Jahr zu liefern. Davon ist NIO meilenweit entfernt, die anderen kleinen auch. Xiaopeng übrigens auch selber. Also insoweit wird es unheimlich schwer, zu diesen 10 zu gehören. Und ich glaube sogar, es werden weniger als 10. Vielleicht werden es sogar nur 5 am Ende sein, die überleben. Und zwar von allen Autoherstellern. Da wird es viele, werden es viele nicht schaffen. Und gerade diese kleineren Elektro-Newcomer, auch die US-Firmen Rivian, Lucid, die alle Riesenprobleme haben, weil sie hohe, immense Verluste haben, Milliardenverluste. Das gleiche gilt für NIO übrigens auch, die auch pro Auto ganz viel Geld verlieren. Ich hatte die Aktie mal empfohlen als spekulativen Tipp. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, denn jetzt ist das Chartbild auch noch kaputt. Gewinne wird NIO frühestens 25, vielleicht sogar 26 schreiben. Und bis dahin wird man sich eben diesen Preissenkungen auch stellen müssen oder eben nicht. Also ich habe es ja gerade erklärt, es ist ein richtiges Dilemma. Und die herkömmlichen Hersteller haben es schwer und die neuen wie NIO eben auch. Sie müssen kämpfen gegen Etablierte, die Gewinne einfahren. Und das geht eigentlich nur über den Preis, aber das geht eben dann doch wieder nicht. Schwierige Sache und insoweit würde ich da doch einen Abstand haben wollen.
Dann weg von NIO, wir beobachten es aber trotzdem, weil es natürlich spannend ist, welche Autobauer setzen sich dann wirklich langfristig durch. Wir sind die 10 oder weniger Player. Wechseln wir die Branche, schauen wir auf Meta, denn die haben Zahlen vorgelegt, gestern nachbörslich, die auch dann im nachbörslichen Handel gut ankamen. War die Bilanz denn so gut, wie die Reaktion es zu vermuten lässt?
Überragend. Also wirklich kann man gar nicht anders sagen. Umsatz viel besser als erwartet, Gewinn viel besser als erwartet und vor allen Dingen der Ausblick auf das laufende zweite Quartal lag deutlich über der Analystenschätzung. Da hat man wirklich alles getroffen. Das Einzige, was ein bisschen negativ war, dass die Ausgaben mit dem VR, mit dem Video, mit dem Brillengeschäft, dass die Verluste etwas größer ausgefallen sind als gedacht. Positiv war auch, dass man die Ausgaben für das Metaverse ein bisschen kleiner gehalten hat. Das kam auch ganz gut an. Also alles gut. Und die Aktie hat auch reagiert mit einem Anstieg von, ich glaube, 12% waren es dann nachbörslich. Und die Aktie ist ja schon sehr stark gestiegen. Also vom Tief weg mehr als verdoppelt, seit Jahresbeginn über 70%. Also das sieht wirklich gut aus, wenngleich meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich bin weiterhin kein Freund von Meta, weil ich zum einen nicht an das Metaverse glaube und zum anderen das Geschäftsmodell auf persönlichen Daten beruht. Und da sind immer wieder Probleme und Einschränkungen zu erwarten. Insoweit, ja.
Keine konkrete Empfehlung für dir, aber an sich
aber ist gut. Man kann ja jetzt nichts gegen sagen, nur ob ich jetzt natürlich auch nach einem 12% Anstieg und nach diesem Anstieg schon vorab, da jetzt noch drauf zu springen, ist vielleicht dann doch ein bisschen spät.
Ja, beim nächsten Wert gab es auch gute Zahlen gestern nachbörslich. Microsoft hat ebenfalls, wir haben auch den langfristigen
Chart. Genau, da sieht man nämlich mal, dass wir trotz dieser Verdopplung, die Aktie müsste sich fast nochmal verdoppeln, um ihr Rekordhoch wieder zu erreichen. Aber immerhin, das ist schon mal ganz ordentlich, dieser Anstieg. Die Hälfte hat man schon wieder aufgeholt von den Verlusten.
Ja. In recht kurzer Zeit.
Ja.
Jetzt schauen wir auf Microsoft, wie gerade eben schon angekündigt, denn auch da starke Zahlen und positive Reaktionen der Anleger.
Genau, auch die Zahlen waren überragend. Auch da der Ausblick sehr gut, alles rundum gut. Und vor allen Dingen das Allerbeste war, dass Microsoft gesagt hat, man will im Bereich KI noch mehr machen zukünftig. Und das ist ja im Moment das Thema, was gespielt wird in diesem Jahr, KI. Und da kann man wirklich sagen, da ist Microsoft eigentlich die Aktie, die man haben muss, wenn man dieses Segment spielen will. Und wenn man nicht auf irgendwelche, ich will nicht sagen drittklassigen Werte, aber es gibt ja viele Firmen, die da jetzt mehr oder weniger gewollt mitmischen wollen. Microsoft ist voll dabei und wird dieses Geschäft weiter ausbauen. Und das kam vor allen Dingen gut an und dazu noch sehr gute Zahlen. Also das ist ein tolles Paket. Und wenn man mal den Langfristchart sieht, den habe ich nämlich auch mitgebracht von Microsoft, dann sieht man, dass hier das Allzeithoch gar nicht mehr so weit weg ist. Wir waren bei 340, sind jetzt bei knapp 300, also zu 12-13%, und wir haben das Allzeithoch schon wieder. Das ist sehr erstaunlich, bei Microsoft aber auch vollkommen zu Recht, denn man ist als einer der besten Tech-Konzerne neben Apple, das sind so die beiden Tech-Konzerne, die sehr gut durch die Krise gekommen sind, und beide haben ja auch nochmal Personal abgebaut, besser gesagt Microsoft hat Personal abgebaut, hat Kosten gespart. Und dazu kommt, dass man in der Inflationsphase auch die Preise angehoben hat und da auch profitiert. Ohnehin ist ja Inflation auch für die Firmen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sie können die Preise anheben und dann eben nicht so stark wieder senken, wenn die Inflation wieder zurückkommt, und so die Margen eben erhöhen. Also tolle Aktie muss man haben.
Basisinvestment.
Definitiv.
Amazon, der nächste Wert, auf den wir blicken wollen, denn da wird heute nachbörslich Bilanz vorgelegt. Jetzt haben wir keine Glaskugel hier, aber was erwarten wir?
Ja, es wird erwartet ein Umsatzanstieg um 7% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist jetzt sehr moderat, aber das ist bei Amazon im Moment eben so, dass man nur noch einstellig prozentual wächst. Wichtig wird natürlich wieder sein, das Cloud-Geschäft. Das ist der Bereich, der den kompletten Gewinn für Amazon liefert. Und der auch mit Abstand am stärksten wächst. Amazon ist ja der Marktführer mit 32% Marktanteil vor Microsoft und Google, die beiden Verfolger. Und das wird wichtig sein, wie das Cloud-Geschäft läuft. Hier gehen die Wachstumszahlen ja zurück. Das haben auch die Zahlen von Google und von Microsoft gezeigt. Aber ist ja auch logisch, irgendwann ist der Markt halt so groß, dass das Wachstum schrumpft. Trotzdem wird es wichtig sein, ob Amazon dagegen halten kann und seine beherrschende Marktposition verteidigen kann. Und natürlich ist der E-Commerce auch wichtig, ist ja das Kerngeschäft von Amazon, und da geht es natürlich auch in erster Linie um den Ausblick, wie sieht es im weiteren Jahresverlauf aus. Also viel zu machen. Was man sieht, ist, dass Amazon im Vergleich zu den Aktien, die wir jetzt vorher gesehen haben, eigentlich die Aktie, obwohl sie zugelegt hat, klar vom Tief, aber deutlich schwächer zugelegt hat, ist immer noch unter der 200-Tage-Linie, während die anderen da schon deutlich drüber sind. Das ist so ein Zeichen von Schwäche, und es ist auch oft so, dass sich so eine Tendenz nach den Zahlen fortsetzt. Ich bin gespannt. Bei Amazon ist immer alles möglich. Da gibt es viele Sonderfaktoren, die dann eine Rolle spielen können. Insoweit kann man hoffen, auch für den Gesamtmarkt, dass es gut ausfällt und dass wir dann endlich mal auch ein bisschen mehr Dynamik in den Anstieg bekommen.
Gut, dann schauen wir vielleicht auch da beim nächsten Mal drauf, oder auf deraktionär.de wird das Ganze natürlich auch heute Abend dann schon, wenn die Zahlen vorliegen, genauestens
aufgedröselt. Einige nach den Zahlen sind sie schon
Seite. Auf unserer Homepage. Enphase Energy, da gab es auch schon Zahlen und auch einen Ausblick, und kam nicht gut an.
Wir sehen
auch
die Reaktion. Ja, das kann man ganz gut erkennen. Also die Zahlen kamen vorgestern, nach Börsenschluss gestern, die Reaktion minus 25%, 26 sogar. Und das ist natürlich viel, und um es vorwegzunehmen, das ist auch zu viel. Denn die Zahlen lagen ziemlich exakt im Rahmen der Erwartungen, Umsatz und Gewinn. Der Ausblick war ein bisschen schwächer. Die Analysten hatten mit 760 Millionen gerechnet fürs zweite Quartal. Enphase hat gesagt, es werden 700 bis 750 Millionen. Wenn man jetzt mal die Mitte nimmt, 725 zu 760, klar, es ist weniger. Aber die Aktie dann so abzustrafen, ist vielleicht ein bisschen überzogen, zumal ja Enphase, man sieht es auch schon im Vorfeld, nicht gerade stark war. Der Hintergrund ist so ein bisschen der, dass auch befürchtet wird, oder tatsächlich die Subventionen in Kalifornien, das ist ja der Bundesstaat mit dem höchsten Solaranteil und auch mit dem stärksten zukünftigen Anteil, dass da die Förderung gesenkt wird, und zwar für Solaranlagen und zwar nur für die Solaranlagen ohne Batterie. Man will, dass die Leute mehr Batterien kaufen, damit eben weniger eingespeist wird und mehr selbst verbraucht wird. Also die Einspeisevergütungen wurden gekürzt, um es mal genau auszudrücken, weil man eben will, dass die Leute tatsächlich mehr Strom selbst verbrauchen. Und da haben wir gesagt, oder an einigen Analysten gesagt, ja, die Nachfrage nach Solaranlagen insgesamt wird zurückgehen und demzufolge auch die nach Wechselrichtern. Ich finde das ein bisschen überzogen, auch diese Befürchtung. Wie gesagt, die Zahlen waren jetzt nicht so schlecht, der Ausblick ist immer noch gut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Batterienachfrage steigt und dann auch die Nachfrage nach Solaranlagen entsprechend hoch bleiben wird, nur dass die Leute eben eine Batterie dazu nehmen. Das Problem ist so ein bisschen bei Enphase gewesen, dass die Bewertung schon vor den Zahlen sehr, sehr hoch war. Sie ist jetzt eigentlich immer noch hoch, fast der zehnfache Jahresumsatz an Börsenwert. Das ist schon sehr viel. Darum würde ich jetzt bei Enphase, auch wenn es verlockend ist, jetzt auf dem Niveau einzusteigen, vielleicht doch lieber mich an der Seitenlinie aufhalten und als Alternative lieber SolarEdge oder SMA Solar bei den Aktien zugreifen, denn die sind von der Bewertung her deutlich günstiger. Also SolarEdge mit dem vierfachen Jahresumsatz bewertet, SMA mit etwas mehr als dem doppelten. Auch von den KGVs sind die anderen beiden günstiger als Enphase, auch nach diesem Kursrutsch. Also immer noch eine recht teure Aktie, aber dennoch, eigentlich ist das wirklich für diesen einen Tag zu viel gewesen.
Also wir behalten sie mal auf der Watchlist für den Moment und beobachten das Ganze weiter und setzen dann vielleicht auf SolarEdge eher. Genau. Die Deutsche Bank hat auch Zahlen vorgelegt. Bestes Quartalsergebnis seit 10 Jahren, glaube ich, genau. Ja. Und Milliardengewinn. Alles gut?
Ja, offensichtlich nicht. Wir waren eben gerade noch.
Hat wieder gedreht, genau. Ja. Es war erst wirklich im Minus.
Und okay, dann war es doch wieder gut. Ja, also man hat ja mit guten Zahlen gerechnet, jetzt sind sie so noch ein bisschen besser ausgefallen. Ich glaube, ein Analyst hat doch einen kleinen Makel gefunden. Das Investmentbanking war nicht ganz so gut wie gedacht, aber dafür war das Privatkundengeschäft umso besser. Das Problem ist immer noch so bei Banken, die Bankenkrise ist vorbei. Ich habe es ja auch vor ein paar Wochen ein paar Mal gesagt, es war eigentlich gar keine richtige Krise. Es waren so mehr so Einzelprobleme. Im Business gibt es aber nach wie vor die FRC, First Republic Bank, hat jetzt extrem nochmal an Wert verloren. Die haben 100 Milliarden Kundengelderabflüsse gehabt im ersten Quartal. Das ist natürlich immer noch ein Problem, aber das betrifft eher die kleineren Banken. Bei denen hat man eben Angst, dass es da, wenn es zu Zusammenbrüchen gibt, dass das Geld verloren ist. Deswegen wechseln viele Anleger von kleinen Banken zu großen Banken. Insoweit, die Deutsche Bank ist natürlich eine der großen Banken, zumindest in Deutschland. International sind sie nicht mehr ganz so groß. Aber dennoch, Banken, auch es gab jetzt viele gute Zahlen, auch von den US-Banken, die haben die Kurse jetzt nicht mehr so stark bewegt. Es ist eben eine schwierige Branche, weil viele Faktoren eine Rolle spielen. Wie geht es mit den Zinsen weiter? Ich würde Banken ungern haben wollen als Anlage, denn sie sind auch langfristig jetzt nicht unbedingt das Investment, das man haben muss. Und so wird auch die Deutsche Bank jetzt ja, für mich nicht so spannend. Klar, spannend ist es schon für den ganzen Markt, hoffentlich bleibt es ruhig bei den Banken. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich diese kleine Krise, die wir hatten, überstanden ist. Insoweit ist es auch gut, dass die Zahlen gut sind und alle sind zufrieden, was der Kurs auch immer damit macht.
Aber kein Investment-Case, zumindest aus deiner Sicht.
Nein.
TUI, schauen wir da noch drauf. Odo BHF hat die Aktie hochgestuft auf Outperform. Kursziel 8,80 €. Wir sehen sie bei 5,75 €. Wie schätzt du es ein?
Ganz schwierig. Also TUI ist wirklich eine Aktie, die man so schwer bewerten kann, weil jetzt haben wir wieder so eine riesen Kapitalerhöhung gehabt, nochmal eine massive Verwässerung. Das war jetzt die vierte Kapitalerhöhung. Jetzt hat man seine Schulden oder zumindest den Staatsanteil kann man damit komplett zurückzahlen. Das ist schon mal gut. Jetzt könnte man eigentlich davon ausgehen können, jetzt ist eigentlich dieses Riesenproblem vom Tisch. Jetzt gibt es so eine Erleichterungsrallye. Gibt es nicht. Wir waren mal wieder kurz über 6, aber sofort wieder drunter gerutscht. Das Reisegeschäft nimmt wieder ordentlich Fahrt auf. Das ist gut für TUI, aber tatsächlich diese Verwässerung ist so massiv. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum die Aktie nicht ins Laufen kommt. Und natürlich es ist auch eine sehr beliebte Aktie bei Privatanlegern, die auch immer wieder eingestiegen sind. Aber wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, da ist selbst der letzte Optimist irgendwann mal weg. Dennoch glaube ich, dass das Niveau schon sehr interessant ist für TUI. Also so einen Trade kann man mal wagen, denke ich mal. Aber Vom Chartbild her wiederum auch nicht. Wir sind eigentlich voll im Abwärtstrend, der sogar noch sich beschleunigt hat. Eine Erholung ist nicht zu erkennen. Es ist sehr spekulativ, keine Frage, aufgrund dieser vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber ich denke mal, auf dem Niveau, so eine kleine Position kann man vielleicht mal riskieren.
Wir haben auch da noch den langfristigen Chart, die letzten 5 Jahre, wie sich die Aktie entwickelt hat, also auch vor Corona-Niveau.
Ja, das ist schon ein einziges Trauerspiel. Wir waren tatsächlich mal bei über 100 und jetzt bei unter 6. Ja, also eigentlich, wenn man so einen Chart sieht, dann kann man eigentlich blind sagen, das wird nichts mehr. Das ist ganz oft so. Das ist dann wie so ein Patient auf der Intensivstation.
Weil es stirbt.
Trotzdem, TUI wird das schon überleben. Man hat jetzt das Schlimmste wirklich geschafft. Aber allerdings, wie gesagt, auf Kosten einer massiven Verbesserung. Und spekulativ ist es vielleicht doch eine Chance, aber aufgrund des immer noch vorhandenen Risikos nur mit kleinem Geld.
Okay. Dann haben wir noch Liftpower. Da gab es, habe ich bei dir gelesen, Lob quasi von Analystenseite, keine konkrete Kaufempfehlung bislang.
Nein, die gab es bisher noch nicht, könnte aber jederzeit kommen. Aber es gab doch einige sehr, sehr positive Kommentare. Man hat sich die Projekte mal genauer angeschaut, auch sehr detailliert. Und in Anbetracht des Potenzials, es gibt ja bei dem einen Projekt von Liftpower, das Königsprojekt kann man sagen, Yellowknife, da gibt es schon Daten aus den 70er und 80er Jahren. Die will man jetzt nochmal bestätigen. Man startet im Anfang Juni ein Bohrprogramm und da kann man dann relativ kurzfristig schon erkennen, ob diese damaligen Daten, ob die stimmen oder nicht. Und wenn die nur halbwegs eintreffen, dann hat jetzt einer Analyst gesagt, dann müsste sich die Aktie verdoppeln oder verdreifachen. Das wird man dann, wie gesagt, sehen, wenn die ersten Bohrergebnisse da sind. Gab es noch einen zweiten positiven Analystenkommentar und es wird jetzt wahrscheinlich demnächst auch die erste Kaufempfehlung mal geben. Bei Lyft ist es ganz klar so, man hat wirklich Top-Projekte, vor allen Dingen das Yellowknife-Projekt, wo man jetzt das Bohren beginnt. Die sind sicherlich mehr wert als der Aktienkurs jetzt, aber es fehlen halt die konkreten Ergebnisse. Und wenn die vorliegen, dann glaube ich, kann es relativ schnell gehen mit der Aktie in Richtung zumindest wieder zweistellige Kurse. Und wenn das wirklich diese Bohrergebnisse sich bestätigen und die anderen Projekte auch noch ähnlich gut laufen, dann haben wir hier irgendwann eine Aktie im Milliardenbewertungsbereich. Aber wie gesagt, es fehlt so ein bisschen noch der letzte Kniff. Also man muss tatsächlich jetzt auch mal liefern mit Bohrergebnissen, aber da ist man nichts dabei. Und soweit, glaube ich, ist das Niveau hochinteressant, aber eben auch sehr spekulativ. Es gibt auch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Bohrprogramm nicht so gut läuft. Der Firmenchef sagt, das liegt so bei 5% das Risiko. Und dann haben wir hier eine Aktie, die sich dann auch halbieren kann. Also insoweit nach oben, Verdopplung, Verdreifachung. Ich würde sogar sagen, auf Sicht von 2-3 Jahren könnte das auch ein Verzehnfacher werden. Aber wir haben immer das Risiko, dass eventuell doch das nicht so gut läuft. Aber ich finde, von den ganzen Lithium-Explorern ist das für mich der spannendste, weil man insgesamt 5 Projekte hat, von denen das eine wirklich Weltklasse ist und auch die anderen 4 sind alle sehr gut. Da hat man doch einiges in der Hinterhand und die Bewertung ist attraktiv.
Dann halt das alles im Blick für uns und Berichte, wenn es Neuigkeiten gibt.
Natürlich.
Hoffentlich positive. Dankeschön für heute, Alfred.
Gerne.
Danke auch euch für euer Interesse. Gerne bis zum nächsten Mal.